Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist Newcastle,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Einen wunderschönen hier wieder bei eurem Nukercast. Ich sitze hier nicht alleine und möchte euch langweilen über den Kram, den ich nur zu erzählen habe, sondern ich habe auch wieder meine bezaubernden beiden Leute dabei. Normalerweise begrüße ich Andy zuerst, aber Ladies first. Kelly, wie geht's dir?
Ganz gut. Und selbst?
Oh, mir geht's auch super. Nicht so viel geschlafen, aber ansonsten alles bestens. Andy, wie ist bei dir?
Yeah, yeah, yeah. Ich bin auch wieder da. Ich sitze hier in meinem Fallout-Lorecast-T-Shirt von Robots Radio tatsächlich. und bin immer noch ganz geflasht, dass ich da zu Gast war. Das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ein paar unserer Zuhörer haben sich dieses Meisterwerk der englischen Sprache auch gegeben. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bin endlich aus Bayern zurück, bin endlich wieder im hohen Norden. Also alles wird wieder ein bisschen normaler, inklusive beim Kind einschlafen, bei der Einschlafbegleitung. Oh. Also ich bin wieder ein bisschen zerknautschter, aber ich bin wieder ein bisschen routinierter, was mein Tagesablauf angeht. Also ja, ich bin froh, wieder bei euch zu sein. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein und bin froh, hier so eine tolle neue Folge Nukercast und aufzunehmen.
Ja, wir werden Episode heute über die NCR sprechen oder auf Deutsch die Republik Neukaliforniens und werden aber, also zumindest von meiner Seite aus, eher bei NCR bleiben.
Absolut. Ja, das bringt mich auch jedes Mal beim Wiki durcheinander, wenn ich RNK lese, weil das scheint im Deutschen wirklich auch in-game so zu heißen. Republik Neukalifornien. Wer bei allen heiligen Übersetzern der Welt, wer kommt bitte auf die Idee, solche Eigennamen und dennoch einem thematisch amerikanisch angesiedelten Spiel ins Deutsche zu übersetzen? Also das finde ich super verwirrend. Jedes Mal, wenn ich denke, RNK oder was? Denke ich, wer ist er?
Aber ja, genau. Verflucht, ich habe schon wieder irgendeinen Charakter nicht verstanden.
Genau, nein, halt. Was ist das jetzt? Was ist das für eine Fraktion?
Und dann mal hochscrollen.
Daher auch unser Wort der Woche diese Woche. RNK oder was? Postet und kommentiert das gerne auf allen Plattformen unter diese Folge, damit wir wissen, dass ihr die auch gehört habt. Und damit wir ein bisschen ins Gespräch kommen. RNK oder was? Ja, so viel zur Begrüßung, oder?
Alarmstufe News.
Und damit wir unser viel gelobtes Pacing nicht so versauen, gehen wir in die arg kurzen News rein. Und das ist diese Woche gar nicht mal so viel. Ich habe gar nicht mal so viel gefunden. Kommen wahrscheinlich findige Zuhörer, die dann sagen, boah, da war aber noch dit und dit, aber haben wir nicht gesehen. Ich habe was ganz Tolles, was uns deutsche Fallout-Fans so gar nicht betrifft. Aber bei den Universal Horror Nights, welche in den Universal Studios in Amerika stattfinden, ist das Thema dieses Jahr, manch einer mag es schon gesehen haben, ja, es ist Fallout und zwar ganz klar die Amazon Prime-Serie Fallout Season 2. Das ist das ganz große Thema, richtig geil, ich hätte so Bock dahin zu gehen, aber das ist nun wirklich fernab aller Möglichkeiten, die ich momentan besitze. Es gibt exklusive Merch, unter anderem Lucys Rucksack aus der Serie, finde ich richtig, richtig geil, richtig viel geilen Nippes, also da würde ich komplett schwach werden. Und es soll während dieser Universal Horror Nights ein exklusiver Teaser für Fallout Season 2 abgespielt werden. Ich hoffe, den wird uns noch einer Handy-Kamera-mäßig irgendwie abfilmen und dann durchs Internet flutschen lassen. Falls ihr da schon was gesehen habt, wahrscheinlich
nicht. Ich schätze auch nicht. Wann beginnt die Spooky Season bei denen?
Eigentlich erst ab, ist das nicht ab September?
Ich glaube auch, ne? Den ganzen September und ganzen Oktober durch irgendwie so.
Den ganzen November glaube ich sogar auch noch, ne? Geht das nicht 3 Monate?
Oh, sind die bei November nicht schon bei Thanksgiving oder sowas?
Ah, es könnte sein.
Und Dezember ist dann sowieso bei denen ganz vorbei.
Aber vielleicht ja auch so endkapitalistisch Vollausschlachtung, dass man das Ganze sich so überschneiden lässt. Während die einen noch Truthahn essen, rennen die anderen noch als Ghule durchs Wasteland.
Oh, geil. Ja, geil. Und dann als halb verhungerter Ghule kommt Santa dann um die Ecke und
genau.
Ja, damit Santo. Wir dann beim Ausschlachten und so richtig gelandet sind. Yeah, geil.
Ja,
geil.
Ja. Das wäre es, glaube ich, schon von den News. Kelly, hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
Nur, dass Also man muss ja auch dazu sagen, Fallout spielt ja auch ziemlich um Halloween rum, finde ich auch immer geil. Da gibt's ja auch dann die Fallout Days um den Tag, wo die Bomben gefallen sind.
Ja, genau. Dann im Oktober,
ich glaube 23. wenn 23.10.
Ja, genau. Ja,
das ist halt auch dieses Jahr auch groß, weil Fallout 4 wird 10 und New Vegas wird 15.
Mhm. Mhm, ich kann mir auch vorstellen, dass sie wegen dem 10-jährigen Jubiläum von Teil 4 dort irgendwas noch droppen werden. Es wurde ja eh schon angesagt, dass das massivste aller Updates für 76 kommen
Fallout
wird.
Fallout 4 kriegt wahrscheinlich wieder Updates und ich hab ein bisschen Angst um meine Mods.
Ja, es wurde auch angeteasert, dass es bezahlbare Mods geben soll irgendwie, ne? Irgendwie sowas habe ich auch gerade gelesen. Aber wir werden uns überraschen lassen. Absolut. Steppen wir doch einfach mal weiter direkt in die nächste Rubrik.
Analoges Ödner.
Ja.
Und Kelly, was haben
wir da? Genau, wir haben uns letzte Woche ein bisschen über die Gamescom aufgeregt. Die hat auf ihre Fans gehört und hat zurückgerudert und hat gesagt, okay, selbe Cosplay-Regeln wie letztes Jahr und die Jahre davor. Mega. Aber haben halt angekündigt, haben sie halt entschuldigt, dass es halt zu knapp auch war für die Leute, die halt craften und sowas. So, keine Ahnung, das war 4 Wochen vor der Con. Das sind die meisten schon mitten im Cosplay-Craften. Da stehen die Cosplays meistens schon.
Na klar, spätestens eigentlich.
Und da hat sich die Gamescom auch entschuldigt, das war viel zu spontan, viel zu schwammig und das wollen sie nächstes Jahr ändern. Mit der früher Kommunikation.
Ja, sehr schön daran fand ich, dass ganz viele andere Cons das so ein bisschen PR-mäßig genutzt haben und immer gesagt haben, unsere Cosplay-Regeln stehen übrigens in Stein gemeißelt und sind total liberal.
Ja.
Das hat zum Beispiel die Comic-Con Freiburg
dazu muss ich sagen,
so gemacht.
Finde ich nice. Also ich muss sagen, ich habe auch schon mal an einem Waffencheck gearbeitet. Ach, die Diskussionen sind halt immer... Es gibt immer Leute, die dann trotz der festen Waffenregeln noch diskutieren wollen.
It is how it is, ne? People bleiben people, so, ne?
Man muss sich halt auch immer sagen, ich mach die Regeln nicht, denn, wenn ich muss sie jetzt nur durchsetzen.
Kannst du da nicht mal ein Auge zudrücken?
Ja, nee.
Kannst du mir das vorstellen.
Ja, war schon witzig. Aber gut, dann war ich, wenn der Podcast jetzt rauskommt, vor 2 Wochen auf der Animagic. Das ist die allererste Anime-Messe hier in Deutschland. Damit auch mit die größte. Aber da möchte ich nur einen kleinen Aufreger auch mitgeben, war ähnlich wie mit der Gamescom. Da ging auch viel durch die Community vom Thema, ja, die sind halt an einem Park und da hieß es ja, im Park dürfen dann keine Cosplayer mehr sein. Das hat sich so hochgeschaukelt, dass viele gesagt haben, also wenn die uns da nicht mehr wollen, gehen wir nicht hin. Also dementsprechend, es war so, da kommt dann das Ordnungsamt und wird dann Cosplayer verscheuchen und sowas und das hat sich richtig hart hochgeschaukelt. Und am Ende, wie es immer so ist, war nix.
Ja, das kann ich mir auch so gar nicht vorstellen. Ich meine, Menschen können ja erstmal alles anziehen, was sie anziehen
möchten.
Ja,
es ging eher um die, dass viele Cosplayer halt nicht die Rasenflächen respektieren. Die haben halt, das ist halt ein Rosengarten, die haben halt gepflegte Rasenflächen. Da ist auch fest ein Riesenschild und das Schild steht nicht seit gestern da, dass man diese nicht betreten darf.
Aber wenn es auch das ist so typisch, es wird nur halb zugehört, darauf wird sich aufgeregt. Genau. Und ich kann es verstehen, dass ein Veranstalter nochmal darauf hinweist, dass man dort speziell, also ne, keine Ahnung, was da für ein Ursprungspost oder für eine Ursprungsgeschichte war.
Es war eine Anwohnerin, die das gepostet hat und meinte, ja, hier, die haben jetzt Schilder aufgehängt, dass man auf die Wiesen nicht dürft. Die gab's aber auch meiner Meinung nach schon früher. Also ich weiß nicht, was sich da hochgeschaukelt hat. Am Ende war halt nichts. Und dass halt das Ordnungsamt halt da sehr stringent vorgeht und am Ende hat das Ordnungsamt fast nichts gesagt und sie sind durchgelaufen. Also.
Ja, wenn nichts passiert, dann ist wahrscheinlich auch alles in Butter. So.
Und das wäre nicht so, als hätte der Rosengarten.
Wie schon sagte, Menschen können ja in erster Linie.
Auch, also der Rosengarten hatte auch online seine Regeln stehen. Und da stand halt auch nichts von dem, was halt sich dann hochgeschaukelt hat.
Easy.
Also immer nochmal. Quellen checken, meine Freunde.
Menschen sind halt, bleiben Menschen. Ne? Internet ist ein wilder Ort ja. Auf jeden Fall.
Also wenn sich Leute zu sehr aufregen, immer Quellen checken vorher. Weil manchmal erzählen Leute, dann triggert sich was hoch und dann stimmt's am Ende gar nicht. Und eine Sache, ein Aufreger hatte ich bei der Animatic auch. Ich habe die Ticketpreise gesehen durch eine Freundin und habe gedacht, ich habe eh mir keine Tickets geholt, weil das ist eine Connerfilter auf die draußen statt. Aber ich bin aus allen Wolken gefallen. Die wollten für einen Tag 75 Euro haben. Da hab ich.
Ist aber, glaube ich, auch eine sehr kaufkräftige Community, ne? Wenn man sich überlegt, was für ein Schrott da so alles konsumiert wird. Da kann man damit auf jeden Fall mal austesten, wie weit man gehen kann, glaube ich.
Ja. Also das war.
Also
ich bete so sehr, dass keine Zuhörer von uns da hingehen und zu dieser kaufkräftigen Community gehören.
Also ich glaube nicht, also es war nicht viel Fallout zu sehen. Das war ein bisschen schade. Das waren bei anderen Konsolen ein bisschen anders, aber da war wirklich nicht viel. Ein bisschen Star Wars ist mittlerweile überall. Ja. Da kommt man nicht mehr rum.
Also mit aber meinen Wurzeln.
Star Wars ist auch die kaufkräftigste Community.
Definitiv. Neben Warhammer 40.000,
Ja, richtig, genau. Da hängst du noch 2-0 dran und die kaufen es dann erst recht. Weil,
ja, also als mit meinen Wurzeln in der Warhammer Community muss ich auch sagen, also da fasse ich mir auch immer wieder an die Birne, was die Leute da bereit sind, auszugeben, aber das hast du ja generell so in der Nerdkultur ist es unglaublich, dass also dieser Markt ist ja auch schwerst kapitalisiert und dann finde ich es erstaunlich, für was die Leute sich da immer noch Kohle aus den Taschen ziehen lassen, aber so what? Ich finde es immer für so ein Event, wo man dann auch wirklich ein Rundumpaket hat mit Dingen, die stattfinden und so, kann ich das immer noch ganz gut verschmerzen, muss ich leider sagen.
Sofern das Event gut ist.
Ja, genau. Aber ich finde es bei Produkten halt teilweise viel, viel heftiger, was die Leute bereit sind auszugeben für Schrott teilweise, ne?
Wobei, also auch da kommt es ja mal ein bisschen drauf an, was machst du damit, ne? Also ich weiß, worauf du abzielst. Es gibt Produkte, gerade im Bereich Warhammer, die würde ich auch nicht noch ein zweites Mal kaufen. Die habe ich bereits einmal gekauft. Ne, so ein Space Marine Flieger aus 5,5 Kilo Resin mit 10,5 Kilo Gussgraten, den du erstmal 150 Millionen Stunden noch nachbearbeiten musst, brauchen wir nicht drüber reden. Würde viel zu weit abschweifen. Aber wenn wir so über ganz normale, und das passt ja auch so ein bisschen zu Fallout, über Merch-Sachen sprechen oder auch von mir aus Figuren oder so, ne, Wasteland Warfare und so. Je nachdem, wie viel du damit machst, wie viel Liebe du noch reinsteckst und so, finde ich, das ist okay. Also da beschäftige ich mich schon viele, viele Stunden mit.
Ja. Das stimmt, ja.
Obwohl hier der Gegenwert von einem Kleinwagen steht bei mir. Aber
es ist ja die Frage. Ein Hobby bedeutet ja immer, irgendwie alles an verfügbarer Masse an Geld da reinzuschieben, wenn man ehrlich ist. Das ist ein Hobby, egal was man macht. Aber ich glaube, der Markt, was so Events in der Szene angeht, hat inzwischen mehr als gut erkannt, wie viel Kohle da zu holen ist, ne? Also wenn ich überlege, durch meinen großen Bruder war ich früher viel auf so Cons und so Tagesevents, sei es jetzt Live-Rollenspiel, Pen and Paper und sowas. Und das war früher teilweise mit so symbolischen Eintrittswerten von irgendwie 15 Euro oder so.
Die Nordcon.
Ja, die ist ja immer noch. Die ist immer noch
aber,
so, ne?
Aber als das letzte Mal da war, waren das irgendwie so, was waren das, 4 oder 5 Euro,
die
du
bezahlt hast. Das ist halt für die Nordcon muss ich immer noch eine Lanze brechen. Das ist immer noch ein sehr, sehr kostengünstiges Event. Also da fällt man aus allen Wolken, wie günstig die Nordcon ist. Also wenn ihr mal so ein rundum Pen and Paper, Tabletop, Mittelalter Lab, Jugger, Endzeit, was auch immer, alles Event haben wollt, wo man wirklich am Eingang steht und denkt, haben die vielleicht eine Null vergessen?
Ein Nerd-Event.
Das ist ein Nerd-Event in Hamburg und dafür kann man einfach mal vielleicht auch Werbung machen. Das ist, glaube ich, ein Verein, deswegen sind die auch so sehr günstig.
Ja, ich glaube auch. Wobei man jetzt auch nicht, das bitte nicht vergleicht mit irgendwelchen Comic-Cons oder Animagic oder sowas. Ne?
Übersichtlich.
Also, genau. Runterschrauben, es ist viel lokale, in Anführungsstrichen, Prominenz da. Es sind Leute da, es spielen da 2, 3 Bands, glaube ich, letztes Mal auch und so. Ist schon cool. Und dann ist ein Grill aufgebaut. Und so. Alles super, ich liebe die Nordcon, aber bitte nicht vergleichen mit solchen Großevents, dann werdet ihr arg enttäuscht und das wäre schade.
Zum Thema Kleinevents muss ich sagen, RIP CarbonCon, ich vermisse dich, weil die hat mich in Fallout im Prinzip reingebracht. Da darf ich das Fallout.
Auch meintest du ja mal mit so Pen and Paper Runden und so, ne?
Wo ich einen Freund zu einer Fallout Pen and Paper Runde eingeladen hat.
Ja. Habe ich gerade jetzt auch so einen Gedankenblitz gehabt. Könnte man nächstes Jahr auf der Nordcon sich mal so einen Tisch mieten und mal schön ein bisschen Pen and Paper spielen.
Die freuen sich.
Oh, nice. Pen and
Paper. Why not? Why not?
Erst Pen and Paper und dann eine Runde Live-Podcast.
Ja, warum
geil.
Nicht? Ja. Ja. Kelly, hast du noch News-mäßig irgendwas?
Nee, das war's jetzt erstmal.
Dann können wir eigentlich in unsere NCA-Folge starten, oder? Ja, komm. Nimm meine Hand.
Ja.
Aber dann hüpfen wir.
Aber im Rhythmus.
Einmal ins Deutschland gehüpft.
Geht glaube ich, nur in Zeitlupe.
Sollten wir jemals doch zu einem Wii-Podcast werden, dann machen wir das für einen Trailer. Dann
kommen wir AI-mäßig, dass wir drei Richtung Horizont hüpfen und da schlagen gerade die Atombomben ein.
Geil, wir brauchen nur noch jemanden, der sowas macht.
Atombomben schießen?
Wir wollen über die NCR sprechen. Das ist ein bisschen die Sache, was ist denn die NCR? Also im Grunde hast du die eine große Fraktion in Fallout, wo sich Leute zusammengeschlossen haben, peu à peu, ist klein gestartet, wuchs dann aus dem Gedanken heraus, okay, wir wollen wieder eine Zivilisation aufbauen. Wir wollen also wieder, stellt in Fallout 2 tatsächlich schon, und auch in Fallout 2 tatsächlich schon die größte Fraktion an sich da, also das größte auch zusammenhängende Territorium. Und ist im Grunde, ja, es ist dieser Wiederaufbau von Zivilisation, ne? Also dieses Outlaw-mäßige soll verschwinden aus Amerika, aus dem Staats- und Hoheitsgebiet der ehemaligen USA und sollen halt dann zu einer neuen Republik werden. Und ich meine, ne, das Ganze ist ja schon so ein bisschen im Namen mitbegriffen. Wir haben hier halt wirklich die klassischen Werte wieder. Es sollen wieder Gesetze herrschen, es soll Demokratie herrschen, es soll eine stabile Verwaltung da sein. Das heißt auch hier wieder, ne, so ein bisschen angeleitet, es sollen Gesetze auch durchgesetzt werden und so weiter und so fort. Was ich ganz witzig finde, das wussten die damals natürlich nicht, aber gerade wenn man sich vorstellt, was der Grundkern ist und was für Leute dann da ja diesen Grundkern auch bilden, ist es, finde ich, gerade in der heutigen Zeit schon erstaunlich, dass es ausgerechnet Kalifornien ist. Hätte ich, wenn ich ganz persönlich werden darf, schon ganz gute Vibes mit. Wenn Teile aus Kalifornien der Meinung
sind. Vergleichsweise annehmbar auf jeden Fall. Stell dir mal vor, das Ganze wäre Florida oder sowas.
New Nebraska Republic. Yeah.
Ah.
Rund um Mississippi. Okay, wir können uns vorstellen, wer da nicht gern gesehen werden könnte. So, die haben ja später dann nach römischem Vorbild tatsächlich und so, aber da kommen wir ein andermal drauf. Neben diesen gesamten Geschichten, wie zum Beispiel Gesetze durchbringen und Wiederaufbau einer Zivilisation, klar, du brauchst halt einen Grundstock dafür, ne? Das heißt, du musst dir territorial so viel Flächen, so viel Ressourcen, so viel Energiequellen und so weiter sichern, weil nur wenn es den Leuten in deinem Territorium gut geht, kannst du ein stabiles System aufbauen. Ist ja historisch belegt, sobald es anfängt, dort an vielen Ecken zu mangeln, ist dein System nicht mehr gut. Hier etwas Wichtiges oder was ich spannend finde, ist, dass aber tatsächlich auch in Infrastruktur und Handel viel reingesetzt wird, ne? Also es werden Straßen wieder aufgebaut oder zumindest neue geschaffen, Karawanenrouten und Stützpunkte, Handelsrouten werden aufgebaut. Und das finde ich tatsächlich erstaunlich, dass da wirklich versucht wird, mit den umliegenden Gilden ein System aufzubauen und mit den umliegenden Klein- und Großfraktionen und so weiter wirklich zu sagen, okay, das Ganze klappt so. Ich glaube, angefangen ist wie in jedem System. Ne? Also du hast so diese ersten Ursprünge, wo jeder sagte so, wir sind hier sicher, aber trotzdem von außen noch viele Bedrohungen. Lass uns doch mit der Nachbarstadt zusammen vielleicht, ne? Mit denen verstehen wir uns schon gut. Und ich meine, wir haben ja im ersten Teil durchaus so ein paar Vibes mitgekriegt. Jeder von uns erinnert sich an Shady Sands.
Absolut, ja. Ich finde, man hatte auch so ein bisschen Parallelen zum Wilden Westen in Amerika oder noch vorher so die ersten Siedler mit diesen verschiedenen Settlements, die dann miteinander vernetzt waren und sowas. Im Wilden Westen natürlich der Ausbau mit den großen Eisenbahngesellschaften und sowas, aber da kann man auf jeden Fall Parallelen ziehen.
Ja, und ja auch dahin, dass ja auch die ersten Siedler, ich meine, da wurden dann viele Deutsche bildeten dann zum Beispiel irgendwelche deutschen Siedlungen eher. Und so weiter. Und trotzdem wurde halt an einem Strang gezogen, dass zum Beispiel Indianer eher ausgerottet gehören oder sonstige Geschichten. Ja, also da war ja schon viel, was auch. Es wird wieder eine spannende Folge.
Ich habe nur geguckt. Ich habe nur gedacht, Mensch, Gerrit, das könnte wieder im Schnitt landen. Aber du hast die Kurve nochmal gekriegt.
Oder auch in dem Fall, so wenn wir wieder zurück zum Fallout gehen, ist natürlich auch hier wieder, es wird halt versucht, ein Militär aufzubauen, beziehungsweise ein Apparat, der Schutz bietet. Vor Raidern, vor Mutanten, vor anderen Fraktionen, die dann halt natürlich nicht immer, ne, es geht hier um Ressourcen. Der ganze Scheiß, weswegen wir überhaupt über das Fallout-Universum sprechen und darüber, dass die Bomben gefallen sind, ist der Kampf um Ressourcen. Und natürlich ist auch hier wieder die Geschichte Kampf um Ressourcen. Es geht nicht nur um Wasser oder Energiequellen oder so, sondern jegliche Form. Und von daher ist hier tatsächlich so die Bemühung, aus einem gewissen Staat heraus, aus kleinen Puzzleteilen etwas Großes zu schaffen, was ja gewachsen ist und gewachsen ist. Und mit immer mehr Elementen, die dazukommen, klar, was halt auch größer wurde, dann ist logisch, entsteht halt auch die Fähigkeit, dann immer mehr zu machen. Ne? Je mehr Mannstärke du hast und je besser du aufgestellt bist, desto eher kannst du dann halt auch sagen, oh, komm ja, dann ihr 10 seht doch ganz, ganz vernünftig aus. Wir packen euch mal ein paar Bikes und das Sofa oder ein paar Pferde drunter. Und ne, ihr bereitet unsere Grenzen und sorgt dafür, dass wir nicht von jeder Raider-Bande angegriffen werden. Oder wir wissen, da und da sind Raider und kümmern uns selber drum, bevor die irgendwie unsere Infrastruktur wieder angreifen können. Und das ist im Grunde der kurze Abriss darüber, was ist die NCA? Also was wollen die? Also ne, wo geht's hin? Und klar, das Ganze beginnt in einem sehr, sehr hehren Gedanken und so weiter, aber kennt man ja, ne? Das wandelt sich halt, je größer das Ganze wird und das Hoheitsgebiet der NCA wird, desto weiter entfernt sich das so von den ursprünglichen Grundgedanken der NCA, ne? Aber über die Ursprünge, Andy, hast du ja einiges für uns.
Ja, genau. Wir haben es ja schon angerissen in unserer Fallout 1 Staffel, dass das Ganze bei Aradash und Tandy liegen. So die Grundsätze und die Grundidee der NCR, also dem Bürgermeister und seiner Tochter aus Shady Sands von damals. Und die wären ohne die Ereignisse aus Fallout 1 und das Eingreifen des Vault Dwellers damals wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen, beziehungsweise diese ganzen Ereignisse und das Gründen der NCR wäre wahrscheinlich nie eingetreten. Weil Tandy war ja eher so der Highsporn und Aradash wollte ja so seine Gemeinschaft da und wollte vor allen Dingen da auch so ein bisschen den Deckel drauf halten und sie beschützen. Nur dadurch, dass sie da ja auch immer so ein bisschen abenteuerlustig war, wurde sie dann auch von den Raidern gefangen genommen. Und durch diese Befreiung von ihr und das Kennenlernen des einsamen Wanderers beziehungsweise des Vault Dwellers, des Helden aus Fallout 1, hat den beiden so ein bisschen die Augen geöffnet, ne, dass die Welt mehr ist als diese eingezäunte Community, die sie da haben.
Den Step finde ich auch mega spannend, ne? Von diesem, du lernst diese kleine Gemeinschaft kennen und ja, diese 2, 3, 4, 5 People, mit denen du ja wirklich interagierst, zu Fallout 2, krass, wir haben hier Politik.
Ja, genau.
Wir haben große Machtblöcke.
Weil Shady Sands, das meinte ich ja auch, was ich so spannend finde, auch mit der Serie, dass du sozusagen Rise and Fall der NCR sozusagen mitbekommst, weil Fallout 1 ist ja wirklich nur dieses Dorf mit diesen super netten Leuten, die einfach eine gute Idee haben. Und dann in Fallout 2 checkst du halt, dass durch das Eingreifen des Vault Dwellers da halt erst alles ins Rollen gekommen ist. Und genau, man trifft in Fallout 1, besucht man ja auch The Hub und Junktown. Da gründet dann 2136 sich die NCR durch ganze Handelsabkommen mit diesen beiden vorher genannten Städten. Und genau, die gründen sich unter dem ersten Präsidenten Aradash und direkt mit einer Verfassung. Ich weiß gar nicht, ob man diese Verfassung wirklich irgendwo so 1:1 einsehen kann. Ich bezweifle das. Falls einer da was hat, gerne rüberschicken. Viele Sachen, die wichtig sind in dieser Verfassung, erfährt man tatsächlich über Gespräche in Fallout 2 und später dann in Fallout New Vegas, wo sich die NCR in ihrem ganzen politischen Wirken so ein bisschen wandelt und durch verschiedene neue Präsidenten sich auch das so ein bisschen verschiebt und da kommen dann tatsächlich auch so ein bisschen dunkle Seiten hoch. Aber in der Verfassung ist auf jeden Fall fest verankert, dass es keine Vorteile innerhalb der NCR gibt. Deswegen sind die auch, was man in der Serie auch sieht und in New Vegas, sind die sehr, sehr offen, was zum Beispiel Ghule angeht, teilweise Supermutanten, die noch nicht zu so hohlköpfigen Brutalos mutiert sind, sondern einfach noch viel, viel Menschlichkeit haben, sind in ihren Reihen willkommen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Religionsfreiheit, ne? Es steht ganz, ganz oben. Da ist die NCR wirklich, wirklich tolerant, sag ich mal, weil die einfach den Kern auch erkannt haben. Ne? Die wollen Stärke, Stärke durch Masse auf jeden Fall. Und durch so eine Vernetzung greifst du natürlich auch, man wird es Wählerstimmen nennen, ab. Aber viele Leute, die halt den Schutz auch suchen, was auch ein weiterer Punkt der Verfassung ist. Alle Bürger der NCR stehen unter ihrem Schutz. Und wenn du natürlich auch so Minderheiten integrierst, die eh Probleme haben mit Ausgrenzung und sowas, für die natürlich super, die sagen, ja geil, haben wir endlich unsere Ruhe. Dann haben wir drinnen verankert noch, dass alle Bürger der NCA die Steuern der NCA auf jeden Fall akzeptieren. Also wenn du Bürger da bist, dann bist du auch dazu verpflichtet, die Steuern so zu zahlen. Da gibt's auch kein Drumherum. Und besonders in den Anfängen der NCA hast du viel staatliche Regulation der Wirtschaft. Zum Beispiel schreibt dir die NCA vor, zum Beispiel als Landwirt, wie viele Brahmen du haben darfst. Also die Anzahl deines Viehs wird dir festgeschrieben, damit es keinen unhairen Wettbewerb gibt. Was natürlich gar nicht mal so blöd ist. Das war auf jeden Fall in den Grundsätzen der NCA so verankert. Und die NCA hat eine eigene Währung. Und da ist der gute Aradesh, also der erste Präsident, auch auf dem 5-Dollar-Schein drauf. Finde ich auch sehr, sehr schön.
Aber spannend finde ich, dass so ein ja tatsächlich sehr kommunistisch angehauchter Punkt, das in die Verfassung in einem amerikanischen Spiel geschafft hat.
Ich glaube, ist auch so ein kleiner Leberhaken in Richtung US-Regierung auf jeden Fall, dass das gar nicht mal so blöd ist, das so zu machen.
Ich sehe ja nicht so.
Ja, weil am Ende ja
ist
auch
das Fallout nicht antikapitalistisch in seiner Message ist.
Zumindest kritisch, ja. Ne? Auf jeden Fall, ja, weil zu so einem Machtmonopol wie Vault-Tec beziehungsweise Vault-Tec als Deckmantel der Enklave das am Ende hat, kann es halt in einem stark staatlich regulierten System erstmal so nicht kommen, in der Rohfassung, sag ich mal. Ne? Genau, das ist im Prinzip so die Gründungsgeschichte. Wie gesagt, durch die Ereignisse von Fallout 1 ist das alles erst möglich geworden. Die NCA organisiert sich vor allem durch Handelsabkommen und dem Erstellen von so Karawanenrouten zwischen den einzelnen Siedlungen. Es fängt halt relativ klein an und dann wird stark expandiert. Das kriegt man, diese krassen Expansionsversuche oder Bestrebungen der NCA sind halt auch in vollem Gange während Fallout 2. Da nimmt man tatsächlich selber aktiv teil als Spieler. Ja. Was soll man dazu sagen? Also vielleicht, Kelly, kannst du mal so ein bisschen die wichtigsten Orte und Knotenpunkte in den Gründungsjahren der NCA abreißen.
Natürlich, eine der wichtigsten Städte ist Shady Sands. Ist natürlich auch die Hauptstadt. Was ich an Shady Sands am interessantesten fand, ist, dass das komplett aus dem Boden gestampft wurde. Also die haben keine Vorkriegsbauten dafür verwendet. Dafür ist die Stadt schon ordentlich gewachsen über die Jahre. Natürlich langsamer als andere Städte, wie zum Beispiel der Hub, die hatten Vorkriegsgebäude, die konnten dementsprechend auch schneller wachsen. Bei der Hub muss man sagen, es ist das Handelszentrum, da ist viel Handel, findet da statt. Was ich auch noch, also die spannendste Geschichte von der Hub finde ich halt immer noch, dass da halt Harold und Richard Gray herkommen. Und die Geschichte von denen ist ja auch eigentlich sehr spannend, dass die aus der Hub losgeschickt wurden, um die Supermutanten-Vorfälle zu untersuchen. Und wir wissen alle, wohin das geführt hat. Richard Gray ist der Master geworden, der Meister. Und die Geschichte von Harold finde ich so traurig. Der ist
vor allen Dingen, wenn man ihn da findet, im ersten Teil, so in diesen totalen Slums, in so einem Raum eingesperrt.
Wenn er eigentlich voll der liebe Kerl eigentlich ist.
Genau. Ja, das Ödland zeigt von jedem die besten Seiten.
Ja. So, dann haben wir noch natürlich Arroyo, unsere Startstadt von Fallout 2. Arroyo, ich muss mal aufpassen, wie ich die Sachen richtig ausspreche. Da fand ich es interessant, da wissen wir, dass die Stadt oder das Dorf sich der NCA angeschlossen haben.
Siedlung ist ein ganz guter Begriff.
Ja, Siedlung ist ein gutes Wort. Siedlung, genau. Dass Arroyo sich der NCA angeschlossen hat, wissen wir eigentlich über New Vegas, weil eine der Ärzte von wie heißen die jetzt auf Deutsch? Anhängern der Apokalypse daherkommt. Dann haben wir noch Dayglow.
Das ist doch The Glow einfach, ne? Das wurde ja dann von Ghulen bevölkert, glaube ich.
Genau. Und ist nach dem Fall des Meisters Teil der NCA geworden, genau. Und ist basiert auf San Diego. Genau, das
Noch ganz kurzer Einschub, Arroyo, ich liebe diese Stadt, ne? Kleine Stadt, lauter Steinhütten, aber Alter, ein Adventure-Park nebenbei, wo man das Tutorial von Fallout 2 drin spielt. Alter, frag mich, warum die nicht da drin wohnen.
Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Das sieht auf jeden Fall irgendwie wetterdichter aus.
Aber gut, nur als kurzer Einschub.
Ja, alles gut. Dann haben wir natürlich noch Chunktown. Chunktown ist auch interessant, weil es ähnlich wie Shady Sands auch aus dem Boden gestampft wurde, nur halt mehr aus Müll, woher dann auch der Name kommt.
Da hat man auch ganz klare Philly-Vibes in der Serie. Genau wie Megaton, so aus Wrackteilen, Containern. Mega stark.
Finde ich auch vom Aussehen her auch sehr cool. Genau, und dann haben wir noch, als letztes habe ich mir hier noch aufgeschrieben, Vault 15. Da wissen wir ja, dass da unsere Leute von Shady Sands herkamen. Waren ja auch ursprünglich mal Vault-Dweller im Prinzip.
Ja, total. Genau. Wir reisen dann auch in Fallout 2 wieder nach Shady Sands, welches wir aus dem ersten Teil kennen. Wenn man sich die Map so ein bisschen anguckt, hat da auf jeden Fall sich von der Lokalität ein bisschen was verändert. Also das wurde versetzt. Ich weiß nicht, ob das on purpose passiert ist oder einfach, weil es besser in die Map dann reinpasste.
Ist halt auch egal, ob also wie das ist. Ne? Also die 5 Steingebäude, die du da hast, kannst du zur Not auch immer noch mal woanders und neu aufbauen.
Ja, Shady Sands wurde tatsächlich auf der Map umgesetzt, wenn man sich die Sektoren so anguckt, weil Fallout 2 Map wurde ja sozusagen herangesetzt an die Map aus Teil 1, nur noch nach Norden verlagert, weil ganz unten bei der Map in Fallout 2 sind ja die Sachen, die bei Fallout 1 ganz oben sind. Und so haben Vault 13 und Vault 15 ungefähr die gleiche Position. Aber Shady Sands ist nicht mehr da drunter knapp, sondern ein ganzes Stück da drüber. Also haben sie anscheinend einmal die Lokalität versetzt. Wir treffen Shady Sands wieder. Es sieht völlig anders aus. Es ist riesengroß. Wir haben ein riesiges Freiluft-Internierungslager. Wir haben eine Statue von Opa da stehen. Haben wir schon in der letzten oder vorletzten Folge, ich glaube, der vorletzten Folge haben wir das erklärt, dass ja der Held aus Teil 1 auf jeden Fall männlich sein müsste, weil er die Statue in Shady Sands seinem Antlitz entspricht, weil die haben nicht vergessen, was er der Sache für einen Dienst erwiesen hat. Und wir erfahren vieles, vieles, vieles über den Werdegang der NCR und was aus Shady Sands geworden ist. So lernen wir Tandy kennen, die jetzt die etwa 100 Jahre alte Präsidentin von der NCA ist. Sie ist die zweite Präsidentin, wie ich schon gesagt habe, nach ihrem Vater Aradesh. Die wollten im Sinne oder im Geiste des einsamen Wanderers Vault 13 besuchen und dabei ist leider die Expedition von Aradesh verloren gegangen. Der ist nie wieder aufgetaucht und wurde dann kurz darauf für tot erklärt und seine Tochter hat die Geschäfte übernommen sozusagen. Und Tandy lernen wir kennen, die gibt dir viele Quests und mit ihr angeln wir uns sozusagen als Nachfahren des Helden aus Teil 1 dann durch die Questlinie, haben viel mit anderen Städten zu tun und arbeiten aktiv an der Expansion der NCA mit, was sehr, sehr spannend ist, wenn man sich für den Lore interessiert, finde ich. Sie gibt einem ziemlich viele Infos über die ganze Region, was so abgeht mit der NCR, was seit Teil 1 passiert ist. Und so kann man tatsächlich, wenn man dem Ganzen so folgen will, auch der NCR wirklich dann hier und da sehr in die Karten spielen. Ne? Sei es jetzt mit der Interaktion mit Vault City, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, oder auch mit den mit der Hauptquestlinie, das alles im Nachgang spielt der NCR wieder in die Karten und verschafft denen wieder mehr Möglichkeiten, sich zu vergrößern.
Ich habe jetzt tatsächlich die Map gar nicht vor Augen. Aber es kann ja durchaus sein, weil, wie ich ja eben schon sagte, diese ne, 5, 6 Steinhütten, die da waren, wenn du natürlich so ein großes Staatenkonstrukt bildest oder aufbaust, macht es vielleicht auch einfach strategisch Sinn, dich an einer anderen Stelle neu zu positionieren. Also
ja, total.
Jetzt, ne, je nachdem, wie auch die Begebenheiten da an der neuen Stelle sind, wie gesagt, ich habe das jetzt gerade nicht vor Augen. Die alte Stelle weiß ich. Das war ja so mitten im Nirgendwo plötzlich ein Ping. Mhm. Ist halt so ein bisschen die Frage, ne, wie da jetzt die neue Position ist. Und wurde ja auch, wenn ich unserem Skript glauben kann, und das tue ich immer, erst 62 Jahre nach Gründung der NCA wirklich zur Hauptstadt.
Ja, die größte Stadt in der NCA war im Prinzip vorher The Hub, weil die ja von Grund auf einfach viel, viel größer war.
Ja, klar.
Und Shady Sands musste erstmal wachsen. Ja, diese örtliche Versetzung, falls ihr da Infos habt, liebe Zuhörer, haut gerne mal raus. Würde mich interessieren, was da so eure Erkenntnisse zu sind. Ob das irgendeinen historischen Grund hat oder ob das ein Fehler war in der ganzen, in dem ganzen Aufbau sozusagen.
Ja, definitiv. Vielleicht haben wir ja auch wirklich irgendwas nicht mitgekriegt, irgendwo nicht gesehen. Also immer raushauen.
Wo man sagen muss, dass Fallout ja auch gerne mal Fehler im Spiel über die Lore wieder irgendwie erklärt.
Ja.
So im Nachhinein.
Classic Move auf jeden Fall.
Alles seinen Platz.
Ja.
Ja, ich. Alles gut.
Nee, wir haben gerade viel über Fallout 2 auch immer mal wieder gesprochen. Kelly, möchtest du da noch mal so die bedeutendsten Orte der NCA quasi runterbeten?
Genau, jetzt hatten wir ja erstmal die Orte, die man auch in beiden Teilen teilweise besuchen kann, wo man auch sieht, dass sie sich stark verändern. Und in Teil 2 haben wir auf jeden Fall Navarro oder Camp Navarro. Das ist eine Ölraffinerie, besetzt von der Enklave, die von der, wenn ich das richtig verstanden habe, von der NCA befreit wird und dadurch dann der NCA dann auch gehört. Wichtig ist auch noch New Reno, basiert natürlich auf Reno, wie der Name schon sagt.
Ja, zu Navarro ist nochmal wichtig, dass das zur NCA gehört, passiert erst nach Fallout 2 sozusagen.
Genau.
Ne? Da kriegt halt die NCA, das ist auch super wichtig, weil da kriegt die richtig viel Ausrüstung, eine Vertibird-Flotte und. Also das bringt der NCA mit ihrem Vorstoß nach Nevada dann halt richtig viel.
Ja, das ist dann für New Vegas auf jeden Fall sehr wichtig.
Ja, genau. Navarro ist halt so ein Dreh- und Angelpunkt in Fallout 2, aber für die NCA wird das erst im Nachgang richtig wichtig.
Ja, genau. Kommen wir dann bei New Vegas
noch. Ja, genau. Auf. Also das war auf jeden Fall nicht die letzte NCA-Folge, aber nur so als kleiner Teaser.
Ja, dann.
Die Bear Force One hatten wir, glaube ich, auch schon mal gedroppt.
Genau, wir haben dann New Reno mit ganz vielen Casinos. Hier ist wichtig, dass die NCA über New Reno Gold bezieht. Gold ist wichtig im Kontext der NCA, weil die wollen ja ihre NCA-Währung durchbekommen. Also sie wollen die Caps ablösen durch ihre eigene Währung. Aber eine Währung muss ja durch irgendwas unterstützt werden. Und in dem Fall unterstützen sie ihre Währung durch Gold. Dazu muss man sagen, ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal erwähnt haben, das Währungssystem. Caps wurden unterstützt durch Wasser. Durch Einheiten Wasser war die Währung der Kronkorken sichergestellt. Also der Wert. Und der NCA-Dollar durch Gold. Und Gold muss ja irgendwo herkommen.
Das ist auch wieder ganz, ganz, ganz spannend, dass wir hier wieder diesen Wechsel haben. Vorher hast du diesen vollen postapokalyptischen Teil, dass du mit Grundversorgung, mit Wasser, wird eine Art Währung aufrechterhalten, also nun wirtschaftlich, also währungstechnisch abgesichert, als Gegenwert quasi. Und Caps ja auch so, weißt du, das ist so, in Zeiten, also als wenn du heutzutage sagen würdest, die Plastikdeckel von den PET-Flaschen, das ist in 10 Jahren Währung, bewahrt die mal alle auf. Und genauso sind ja diese Caps zu der Zeit, ne? Also scheiß Kronkorken.
Ja, man muss sagen, Kronkorken sind gar nicht so haben gar nicht so wenig Wert, weil die aus Aluminium sind.
Ja, das schon, aber auch heutzutage, ich meine, Kronkorken, wenn du Bock hast und du willst wirklich Kronkorken farmen, dann easy, schnapp dir 1.000 Euro, geh in den Getränkemarkt und ne? Also wirst du keine großen Probleme haben.
Und kann ich bestätigen. Ich sammle Kronkorken, um halt dann die zu bemalen. Und ich habe mittlerweile von Freunden kriege ich andauernd Kronkorken. Ich muss jetzt auch mal sagen, jetzt reicht's langsam. Ich muss mal mit dem Bemalen erstmal hinterherkommen.
So, und hier haben wir halt dann einfach diesen Punkt, dass wir jetzt wieder zurückgehen zu dem wirklich klassisch 50er, 60er, 70er, also 30er, 40er, 50er, 60er Bereich, wo eine Währung mit Gold abgesichert werden musste. Ne? Also das ist schon auch wieder ein krasser Step back im Grunde. Also,
ich glaube, unsere Währungen sind auch immer noch mit Gold abgesichert.
Nee, das ist aufgebrochen worden in den 80ern.
Das ist der sogenannte Goldstandard, den ja auch viele rechte Parteien zurückhaben wollen. Da gibt's von Wohlstand für alle eine sehr, sehr informative Folge drüber. Werde ich mal in die Shownotes schmeißen. Das ist sehr interessant und weshalb, und da wird auch erklärt, warum das in der heutigen Zeit richtig bescheuert wäre, dahin zurückzugehen.
Hat man aber auch
bei vielen so rechten Influencern und so, ne, dass die immer viel mit Gold kaufen und so werben. Ist sehr, sehr spannendes Thema.
Von den USA irgendwann aufgebrochen. Die haben dann gesagt, so, okay, wir wollen uns da nicht mehr dran halten. Also bis dahin gab es tatsächlich dieses, du musst deine industrielle Kraft, also deine Währung absichern mit einem entsprechenden Goldvorrat. Und dann haben die USA irgendwann gesagt, nee, wir wollen aber hier traden und Market und so weiter, hier Aktienhandel und so. Und wir lösen das davon, von unserem Goldvorrat. Und dann begann halt auch die Zeit, wo du dir im Grunde selber deine Inflation bestimmen kannst, wie viel Geld du druckst. Und das macht aber unser heutiges Wirtschaftssystem auch so anfällig, weil alles ja nur auf fiktiven Werten beruht.
Ja.
Aber zurück zu New Reno.
Genau. Also, und New Reno bezieht das Gold, weil das New Reno ist nur da, wo NCR das Gold herbezieht. Aber abgebaut wird es in Reading oder in der Nähe von Reading. Da gibt es eine Mine und da ist natürlich die NCA dahinter, dass die da natürlich immer schön weiter ihr Gold herbekommen. Da gibt es dann halt auch Machtkämpfe um dieses Golddepot, einfach weil auch Leute immer noch hinter Ressourcen her sind, obwohl man jetzt sagen muss, Gold ist jetzt nicht unbedingt wichtig fürs Überleben. Aber ja, wichtig für die Macht und für die Währung. Genau, und als letztes wichtige Stadt habe ich noch Vault City. Aber zu Vault City ist zu sagen, es ist nicht unbedingt Teil der NCA, weil Vault City hat sich ein bisschen dagegen gewehrt, Teil der NCA zu werden, auch wenn es die NCA gerne gehabt hätte, weil sie halt viel technologischen Fortschritt und sowas hatten, weit in der Medizin.
Trotzdem, ja, auch hier haben wir halt wieder, ne, diesen irgendwann expansionistischen überschwänglichen Grundgedanken, wo die NCA dann halt nicht mehr darauf pocht und sagt so, ey, ja, wir hättet es bei uns schon gut und so, wir können Versorgung bieten und so, kommt mal freiwillig, sondern halt einfach jetzt sagt so, geil, das und das könnt ihr uns bieten, wollen wir haben.
Ja, schließt euch uns an, ihr habt richtig gute Sachen, die wollen wir auch haben.
Der alte Trick.
Auf jeden Fall haben wir ja so grundlegend in der NCA, mit der NCA ja jetzt einen Eindruck davon, wie so ein funktionierender Staatsapparat funktionieren könnte, der halt aber in so einer sehr Outlaw-Welt geboren wurde, ne? Also das ist ja durchaus mit dem Ort, wo er, ich meine, er ist im Westen, im Wilden Westen. Aber trotzdem interessant, da halt zu sehen, wie das Ganze sich so aufbaut, entwickelt, wo es hinführt und so. Und ich finde es halt so geil bei den Machern von der Fallout-Serie, dass du es ja wirklich dich entwickeln siehst. Also du hast die Charaktere schon mal kennengelernt, die dann hier jetzt federführend sind und so weiter und so fort. Wir haben aber nicht nur in Fallout 2 mit der NCA zu tun, sondern später auch in New Vegas. Und wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, aber schon mal ganz kurz so ein bisschen so, wo geht der Kram denn hin?
Ja, Kelly. Also, genau. Und New Vegas ist dann halt die Expansion der NCA sehr wichtig oder ein großes Thema. Also wir haben ja schon angesprochen, dass erstmal so ein friedlicher Weg war und das wurde halt immer schon fast aggressiv, der Expansionsgedanke, was natürlich in New Vegas ein großes Thema ist. Viele Probleme gibt's dann werden in der NCA angesprochen, die sich halt dadurch auftun. Und ich fand auch ganz interessant, es werden viele Städte, die eher Richtung Kalifornien sind, noch angesprochen in New Vegas. Eine Stadt fand ich ganz interessant, die hat auch einen ganz komischen Namen. Aber da fand ich interessant, dass die NCA da einen Trick angewendet hat. Die haben halt gesagt, ja, hier, da ist so eine ganz große Raider-Bedrohung. Schließt euch uns an, dann können wir die von euch abhalten. Haben die mehr oder weniger eine fiktive Bedrohung erschaffen, damit die sich ihnen anschließt. Also damit die Siedlung sich denen anschließt. Und das fand ich halt auch spannend.
Super, halt super so perfide auch mit den, mit den Great Khans, weshalb die so einen Hass auf die NCA letztendlich haben. Das sind zwar Nachfolger von den Khans aus dem ursprünglichen Vault 15, aber diesen Hass auf die NCA haben die erst, nachdem die NCA halt Frauen und Kinder von denen einfach ohne nachzufragen abgeschlachtet hat. Ja, aber das sind alles so Sachen, da werden wir in der New Vegas Staffel auf jeden Fall näher drauf eingehen. Das ist da sehr, sehr wichtig für den Main Plot.
Genau. Schon auch als Ausblick hier wieder so, ne, man merkt so diesen Twist. So, es hat sich jetzt ein Staatsapparat bildet sich. Und irgendwann kommst du dann auf den Point of No Return und wir fangen wieder an, den alten Staatsgedanken zu verfolgen.
Man hat Expansionismus. Am Anfang echt so sozialistische Grundgedanken, ne? Auch mit dieser staatlichen Regulierung, damit es nicht mehr so eine Monopolisierung gibt von einzelnen Leuten und Unternehmern und sowas. Also schon ja auch mit einer Vision so, ne? Und ja, mit jedem Präsidentenwechsel wird das Ganze weiter verwässert.
Ja, weil auch immer mehr dieser Aspekt von Macht anhäufen auf eine Person halt immer größer wird, ne?
Ja,
so, absolut. Bis halt hinzu, und das ist ja dann, wo wir nicht vorwegnehmen, aber auch interne Probleme, die immer mehr auftauchen, und dann ja auch mit meiner Fraktion, die sich einfach ja nur, also ne, meine Fraktion im Tabletop, die ich so toll finde, die ja einfach nur versucht hat, für sich auch ein kleines Stückchen abzuschneiden und dann ja aber
die einfach
völlig übertrieben am Hoover dann ja angegriffen wurde. Also.
Die netten Leute von der Legion.
Die Menschenfreunde von der Legion.
Aber da finde ich halt auch interessant, da versuchen sie halt in New Vegas so Grauschattierungen zu machen, weil nämlich die NCA hat in New Vegas das große Problem, dass die viel großes Alkohol- und Drogenproblem innerhalb der NCA aufgetan hat. Und die Legion hat es nicht, weil sie das komplett verbietet.
Ja.
Der ist halt komplett gegen Drogen.
Sehr gut. Da freue ich mich heute schon darüber zu sprechen, vor allem über das Buch, worauf das Ganze basiert. Aber da kommen wir dann zu.
Genau, kleiner Teaser.
Sehr, sehr cool. Kleiner Teaser, wir werden nicht das letzte Mal über die NCA gesprochen haben. Ich hoffe, wir haben euch heute einen kleinen Einblick geben können, was bei der NCA so abgeht, wer das überhaupt ist. Und man kann dann in unserem Walkthrough durch Fallout 2 besser damit umgehen und mehr damit anfangen.
Nächste Folge, Episode 14. Habe ich ja sowas Leuten hören, ne?
Wir haben in unserer Episodenaufreihung, die wir natürlich Profis, wie wir sind, vor der Staffel alles schon mal angelegt haben und da ein bisschen Struktur reinzubringen, haben wir festgelegt, dass die nächste Folge eine Community-Folge wird. Das heißt, wir werden auf Wünsche der Community eingehen. Was das genau bedeutet, lasst euch überraschen.
Und schickt uns auch gerne Wünsche, ne?
Ja, haut gerne nochmal einen raus. Wir setzen uns wahrscheinlich Ende der Woche zusammen, um das Ganze aufzunehmen. Wird wahrscheinlich ein bisschen wilder, ein bisschen weniger strukturiert und vorgearbeitet und eher so eigene Gedankengrütze. Aber ja, ich habe mega Bock.
Eigene Gedankengrütze können wir besonders gut. Wir werden gar nicht abschweifen.
Fallout in Europa könnte vielleicht eins der großen Themen da sein.
Nice.
Vielleicht suchen wir uns jeder einen Wunsch raus und bereiten ein bisschen was vor und leiten die anderen an, da mitzudiskutieren.
Ja, geile Idee.
Und vergesst nicht unser Wort. Unser Wort der Woche.
Ja. RNK oder was?
Ich bin sehr gespannt, auf wie viele verschiedene Arten wir das Wort Watt geschrieben haben. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, wann auch immer ihr das gehört habt und es genossen habt. Morgens, mittags, abends zum Einschlafen, wie auch immer. Und sag an euch beide, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche, würde ich sagen. Ach, Gerrit und ich treffen uns noch zum Fallout Western Warfare spielen.
Ciao.
Tschüss.
Rein in den Süd, raus aus dem Vault.
Das ist Newcastle, dein Fallout-Lore-Podcast.